wer bin ich mit meinem insgesamt privilegierten, guten, unbedrohten Leben? Also selbstverständlich sage ich dann ja zum Leben, ist ja völlig klar. Ethik ist das Nachdenken über die Moral. Seit ich Kinder hatte, habe ich einfach Todesangst. Das ist, glaube ich, ist etwas, was viele Eltern kennen. Man hat einfach Angst davor, dass die Kinder sterben. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Runterkommen. Es ist nicht passiert. Also wende deine Gedanken wieder in die Gestaltung des Lebens.
Herzlich willkommen zur neuen Folge über das Ende, heute wieder aus Berlin. Mein Name ist Konstantin Sache. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche alle zwei Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Alena Büchs. Schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Sacher, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Frau Büchs, bevor ich Sie vorstelle, meine erste Frage, die immer gleich ist: Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Gestern.
Gestern? Und wie kam das? Warum haben Sie gestern an Ihren eigenen Tod gedacht?
Ich beende gerade ein Manuskript und gestern habe ich mich mit dem Kapitel beschäftigt, in dem es um das Sterben geht. Und in der Tat fordere ich da sogar dazu auf, über das Sterben nachzudenken. Und dann schießen einem natürlich unwillkürlich auch eigene Vorstellungen durch den Kopf. Das war gestern mal wieder so.
Was hatten Sie denn für Vorstellungen?
Naja, ich habe mich ganz konkret mit der Situation tatsächlich beschäftigt. Es ging an der entsprechenden Textstelle tatsächlich darum, was man sich wünscht. Welche Umgebung, welche Menschen man bei einem sozusagen möglichst guten Abschied um sich haben möchte. Und da habe ich so Bilder gesehen, so eine Situation gesehen in einem lichtdurchfluteten Zimmer mit meiner Familie.
So das was. Ist, ja, das ist interessant, weil ich erinnere mich jetzt gerade an ein Gespräch, was ich hatte mit einer Autorin, die ein Buch geschrieben hat, auch wo es ums Sterben ging, das Sterben ihres Mannes, der Alzheimer erkrankt war. Und die sagte mir, ja, also sterben, das will ich auf jeden Fall alleine. Obwohl sie auch vorher von ihrer Familie viel erzählt hat und auch davon, es hat sich so angehört und es war auch, glaube ich, sehr authentisch, dass es eine liebevolle Familie ist, die sich alle gut verstehen, aber sie meinte, nein, sterben, das ist was, das ist sowas Privates, sowas Eigenes, das möchte ich allein, da möchte ich niemanden dabei haben.
Sehr interessant, denn es geht natürlich in diesem Kapitel, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja so eine idealisierte Vorstellung. Also es ging da tatsächlich um, es wäre sozusagen die perfekte Situation, die wenigsten von uns erleben. Eine idealisierte Vorstellung. Die meisten Menschen sterben ja heutzutage so, wie wir uns das, glaube ich, wie sich's die wenigsten wünschen, nämlich in Einrichtungen des Gesundheitswesens, nicht völlig selbstbestimmt, nicht so privat, wie das diese Autorin beschrieben hat. Und was ich daran spannend finde, ist, dass man aus vielen Studien weiß, dass eine der großen Angstvorstellungen tatsächlich das einsame Sterben ist, das Sterben allein. Also es ist interessant, dass sie sagt, sie wünscht sich das, weil die meisten Menschen Angst davor haben, ganz allein zu sein, vor diesem unerklärlichen und sozusagen letztlich ja auch nicht in irgendeiner Weise vorhersehbaren Moment.
Es ist ja so eine, jetzt fast schon Allgemeinplatz der Philosophie, wenn man über den Tod spricht, sondern sagt, im Sterben ist man ganz alleine, weil selbst wenn man umgeben ist, diesen Schritt, wenn es noch ein Schritt ist, in sozusagen ins Nicht-mehr-Dasein, in den Tod, den muss man alleine gehen. Deswegen ist es irgendwie sehr verständlich, dass man so seine Familie noch um sich versammeln möchte. Allerdings, ob es einen wirklich vom Alleinsein und vom einsamen Sterben dann befreit ist, kann man dann auch nur hoffen.
Naja, also das ist wirklich eine sehr philosophische Frage. Und wenn wir das jetzt sozusagen mal ein bisschen runterholen, ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass die Innenwahrnehmung natürlich etwas ganz Besonderes hat im Prozess des Sterbens, weil da ein Endpunkt oder zumindest ein starker Veränderungspunkt stattfindet, je nachdem, was man glaubt. Aber jedenfalls ja etwas sehr Fundamentales, was wirklich nur die Person selbst für sich wahrnehmen kann. Gleichzeitig ist es so, es gibt sehr viele Situationen, bei denen man sagt, die kann nur die Person selbst nachfühlen und trotzdem kann sie ja begleitet sein. Denken Sie an eine Geburt. Also ich habe Geburten erlebt und das ist auch etwas, was wirklich, also die Wahrnehmung dieses Momentes von innen, die Unvergleichlichkeit dieses Momentes, ist etwas, was nicht teilbar ist, was, glaube ich, tatsächlich in der Innenwahrnehmung einzigartig ist. Und dennoch ist man umgeben von Menschen und kann Aspekte teilen und kann begleitet sein. uns ein bisschen, auch wenn es eben anders ist, weil dieser Endpunkt stattfindet oder dieser starke Veränderungspunkt, stelle ich mir das so auch vor. Also begleitet sein kann man schon. Und teilen kann man schon ein bisschen etwas in dieser Situation noch. Und dann irgendwann kommt ja so eine, es wird auch beschrieben von Menschen, die sehr viele Menschen begleiten im Sterben, kommt dieser Verinnerlichungspunkt, wenn das Bewusstsein überhaupt noch da ist. So dieser Moment, wo dann eben jegliche Wahrnehmung in die Außenwelt endet. Und das ist dann wahrscheinlich, da folgt dann eben niemand mehr hinterher.
Wenn ich es mir an meinen eigenen Tod, an mein eigenes Sterben denke, dann würde ich mir auch eher so eine Idealvorstellung wünschen, wie Sie sie beschrieben haben. Jetzt musste ich gerade an so eine, manchmal ist es so, dass ich mir in Situationen so alte Fernsehwerbungen einfallen, so eine blöde Fernsehwerbung von früher an denken, das war für so einen Schokoriegel. Und da gab es so einen Native American, der sich zurückgezogen hat, offensichtlich von seinem Stamm, um eben zu sterben. Und der lief dann eben auf seinen Berg hoch und zog sich dann zurück. Dann fand er den Schokoriegel und wollte doch weiterleben, aber...
oh Gott.
Aber ich dachte jetzt gerade dran, es gibt ja auch diese Tradition, also auch in früherer Zeit, oder vielleicht immer noch bei Menschen, die näher mit der Natur leben, dass man sich zurückzieht. Tiere machen das ja auch, dass sie sich zurückziehen zum Sterben.
Eine Abkehr von der Welt.
Ja, also irgendwie ist das auch vielleicht irgendwie in der Weise in uns drin, wie auch immer man das jetzt sagen will, das ist so eine Abstraktion, aber.
Naja, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht danach sucht, dass es die eine Vorstellung gibt, die wir alle haben. Das ist nämlich nicht so. Es gibt eine enorme Pluralität, was Vorstellungen anbelangt, wie das Sterben für einen selber idealerweise aussehen könnte. Und deswegen habe ich diese Studien erwähnt. Da gibt es eben tatsächlich ein relativ durchgreifendes Ergebnis. Das ist diese Angst vor dem Alleinsein. Aber das schließt überhaupt nicht aus, dass es auch Menschen gibt, die genau das sich wünschen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man die Vielfältigkeit der Vorstellungen davon, wie der gute Tod aussehen soll, sehr ernst nimmt und nicht danach sucht, sozusagen die eine Vorstellung, denn die gibt es nicht. Wahrscheinlich gibt es so viele Vorstellungen vom Sterben, wie es Menschen gibt, und dann gibt es bestimmte Trends. Also ich mache das manchmal in meiner Vorlesung, das sind da jetzt noch sehr junge Menschen, das sind Studierende, die sind Anfang 20, wenn die bei mir sitzen, und ich frage die, ich mache so eine kleine Übung mit denen, wie in der Medizinethik-Vorlesung. Wie stellt ihr euch denn, oder wie stellen Sie sich denn ihr Sterben vor? Was würden Sie sich wünschen? Und da kommen wirklich sehr, sehr unterschiedliche Dinge von ich fall um beim Skifahren über ich bin an einem geliebten Ort bis hin zu der Vorstellung, die ich auch teile, ich bin umgeben von meiner Familie. Sehr selten, ich bin allein. Das ist also interessant, das werde ich mal mitnehmen und abfragen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es nicht die eine Vorstellung gibt.
Ja, das hatten Sie ja auch ganz am Anfang richtig eingeführt. Das war ein Idealbild, was man sich so malen kann, was aber überhaupt nicht heißt, dass es allen entspricht. Trotzdem wollte ich jetzt noch mal fragen, wenn Sie jetzt, also ich habe schon gemerkt, Idealbild im Kreise der Familie. Das heißt, mit dieser Vorstellung, die trotzdem ja, glaube ich, schon viele haben, dass man sich einen plötzlichen Tod wünscht, weil man sich von diesem Prozess des Sterbens doch fürchtet, dem entgehen will. Damit können Sie persönlich eher nichts anfangen.
Es gibt ja diese Geschichten von plötzlichen Todesfällen, die, glaube ich, für die Sterbenden selbst vermutlich recht ideal sind. Also Georges Sinopoli ist, ist, glaube ich, auf dem grünen Hügel in Bayreuth mit erhobenem Taktstock gestorben. Oder es gibt die vielen Beispiele von Menschen, die wirklich einschlafen und nicht mehr aufwachen. Das ist übrigens auch etwas, was meine Studierenden recht häufig sagen. Die Vorstellung ist sicherlich für viele reizvoll für sich selbst. Ich denke da immer mit, also ich würde immer für mich selber denken, das möchte ich meinen Angehörigen ungern antun, so rausgerissen zu werden. Wenn das etwas ist, was passieren darf in einer Lebensphase, in der man denkt, ich werde nicht aus dem aktiven, prallen Leben herausgerissen und hinterlasse ganz viel Offenes oder ganz viel Trauer bei den Menschen, die mich lieben, sondern das darf jetzt passieren, dann ist es das eine. Aber so dieses ganz Plötzliche hat natürlich auch ein sehr verstörendes Potenzial für die Menschen, die das dann erleben. Und ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis zu viele Fälle erlebt, in denen Menschen weit vor, wie man so schön sagt, ihrer Zeit gehen mussten. Und da ist der Tod dann etwas enorm Traumatisches für die Angehörigen. Und nochmal, für die Person selbst weiß man nicht, wie es ist und kann das dann eine Idealvorstellung sein, aber so das Gesamtpaket würde ich für mich nicht wünschen.
Jetzt habe ich mich schon ganz vom Thema mitreißen lassen und noch gar nicht mein Versprechen eingelöst, sie noch vorzustellen. Das möchte ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Alena Büchs ist Medizinethikerin. Sie wurde 1977 in Osnabrück geboren, hat Medizin, Philosophie, Soziologie studiert, war Stipendiatin der Studienstiftung und dann auch eine Zeit lang in Harvard, ebenfalls mit einem Stipendium. Mit Anfang 30 wurde sie zur stellvertretenden Direktorin einer Institution, die sowas ähnliches ist wie der Englische Ethikrat. 2014 bekam sie ihre erste Professur in Kiel für Medizinethik. 2018 wechselte sie dann an die TU München. Aber schon davor, 2016, wurde sie in den Ethikrat berufen und wurde dann in ihrer zweiten Amtszeit, man hat immer Amtszeiten im Ethikrat, die dauern 4 Jahre, in der zweiten Amtszeit auch zur Vorsitzenden gewählt. Also das war 2020. Und die meisten werden sich erinnern, dass das genau in die Zeit fiel, als in Deutschland die Corona-Pandemie begann. Also eine sehr herausfordernde Zeit, in der man eben auch viel ethische Orientierung gesucht hat. Insofern war Frau Büchs damals dann von jetzt auf gleich medial sehr präsent. Und jetzt in diesem Jahr, also 2024, ist sie aus dem Ethikrat ausgeschieden, weil eben diese zweite Amtszeit geendet hat. Ich glaube trotzdem, auch wenn Sie jetzt ausgeschieden sind als Vorsitzende des Ethikrats, dass Sie doch die bekannteste Ethikerin Deutschlands sind. Vielleicht können Sie uns dann dann im kleinen Service-Blog mal so in 2 Sätzen erklären, was ist denn eigentlich Ethik?
Also das mit der bekanntesten Ethikerin, das will ich natürlich zurückweisen. Aber mein Fach erkläre ich trotzdem sehr gern. So die prägnanteste Kurzformel, die viele verwenden, ich auch gerne, lautet: Ethik ist das Nachdenken über die Moral. Also Ethik ist die Theorie der Moral. Und Moral, das sind die Regeln, die Normsysteme, die Wertvorstellungen, die wir haben. Die sind enorm plural, enorm vielfältig. Und Ethik ist die Wissenschaft, die Theorie dieser Moral und schaut sich das an, guckt, was gibt's für neue Herausforderungen, was gibt es für Fragen, wie kann man die verschiedenen moralischen Vorstellungen anwenden, wie kann man sie zusammenführen. Das machen wir sehr häufig, gerade auch in so Institutionen wie dem Deutschen Ethikrat, dass man so eine Ebene versucht zu finden von Prinzipien mittlerer Reichweite, so nennt man das, also Respekt vor Selbstbestimmung, Fürsorge, Schadensvermeidung, Gerechtigkeit. Das sind so große Prinzipien, auf die sich viele unterschiedliche Moralen verständigen können. Also jemand, der gläubig ist, aus unterschiedlichen Glaubensperspektiven, jemand, der nicht gläubig ist, alle können sich trotzdem meistens darauf einigen, dass der Respekt vor der Selbstbestimmung der Menschen wichtig ist. Und mit dieser Art von Prinzipien kann man dann an neue moralische Herausforderungen und Konfliktsituationen herantreten, die anwenden, die Argumente untersuchen. Das ist das, was Ethik macht, die Argumente zu untersuchen, Begründungen zu untersuchen und dann gegebenenfalls Empfehlungen zu formulieren, die wirklich wohlüberlegt und gut argumentiert sind.
Also könnte man sagen, wir haben vorhin schon so ein bisschen was wie so Fußgängerethik gemacht. Also wir haben so eine Vorstellung, also eine Moralvorstellung, wie es gehört sich im Kreise der Familie zu sterben und vielleicht vorher noch seine unerledigten Aufgaben an die nächste Generation übergeben zu haben. Das könnte man ja vielleicht das ist so eine moralische Vorstellung, die Leute mitbekommen haben. Darüber haben wir geredet und geguckt, was könnte man denn da? Jetzt haben wir es nicht so tief gemacht, aber was spricht dafür, was spricht dagegen? Wäre das so ein bisschen so eine Beispiel für jetzt nicht wissenschaftliche, aber zumindest so wegen Fußgängerethik?
Ich finde, das klingt fast so ein bisschen despektierlich, aber ja, warum nicht? Wir waren im Bereich der moralischen Intuition. Also wir haben zunächst mal Bilder abgerufen und Bauchgefühle, wenn man so will. Und haben uns dann darüber unterhalten, was ist häufig, was ist seltener, was könnten Gründe sein dafür, dass, ne, Sie haben gesagt, vielleicht gibt es so etwas wie aus der Natur. Kulturelle Prägung haben wir schon besprochen. Also wir haben so ein ganz bisschen angefangen, ein wenig zu systematisieren. Wo kommen solche Vorstellungen her? Und genau, da sind wir also schon eingebogen in eine allererste ethische Analyse.
Ich glaube, manche Leute denken, oder ich habe das zumindest schon öfter gehört, dass man sagt, naja, aber so eine Ethik, so eine Aussage, so eine Ethik ist ja eigentlich dann doch am Ende so eine Art Meinungsäußerung. Ne? Dann
ja, das ist ein wichtiges Missverständnis. Deswegen habe ich gerade auch ein bisschen mehr als nur 3 Sätze dazu gesagt. Die Meinung, das sind die moralischen Überzeugungen. Die haben wir alle. Jede von uns hat moralische Überzeugungen und hat Meinungen. Das Ergebnis der Ethik, wenn das eine Meinung ist, dann hat man den Job falsch gemacht. Was die Ethik als Wissenschaft versucht sind, begründete Positionen zu formulieren. Die können mit einer Meinung vereinbar sein oder einer bestimmten Meinung durchaus entsprechen. Das tun sie durchaus auch häufig, oft aber auch nicht. Dann liegen sie vielleicht quer. Also ich habe das oft, dass man beginnt und man hat so eben moralische Bauchgefühle, man hat eine Meinung und nach der Analyse kommt man zu einer anderen, zumindest etwas anderen Position, weil man sich die Argumente beispielsweise für oder gegen einen bestimmten Vorschlag sehr sorgfältig angeschaut hat, dazugelernt hat im Rahmen dieser Analyse. Und eine begründete Position ist keine Meinung. Eine begründete Position ist etwas, das ich erklären kann und das ich mit Argumenten unterlegen kann und das jemand anderer rational finden kann, immer noch auf der Meinungsebene ablehnen kann und sagen kann, es trifft immer noch nicht meine Meinung, aber jedenfalls nicht abstreiten kann, dass es eine begründete Position ist. Das ist also tatsächlich etwas sehr anderes. Und wenn Sie auf Ethikerinnen oder Ethiker treffen, die Ihnen eine Meinung präsentieren, dann sollten Sie hinterfragen, ob die wirklich Ethikerinnen und Ethiker sind.
Aber wenn man jetzt das, so wie Sie es beschrieben haben, aufnimmt, ist es dann denkbar, dass ein Ethiker oder eine Ethikerin am Ende dieses langen Prozesses, den Sie ja gerade beschrieben haben, zu einer Position kommt, die der eigenen Meinung nicht entspricht?
Das ist selten, aber es kann passieren. Und es ist auch tatsächlich so, nicht in den ganz fundamentalen Überzeugungen. Also das müssen wir jetzt schon, aber das wissen Sie auch, es gibt sogar Menschen, deren Glauben sich verändert. Also auf der ganz tiefen moralischen Überzeugungsebene ist es ja so, dass sich bei Menschen etwas verändert. Und was durch eine ethische Analyse, durch diese sehr, also da kommen ja auch Kriterien der Wissenschaftlichkeit ins Spiel, um es mal wissenschaftstheoretisch zu formulieren. Also die Dinge müssen für alle verstehbar sein, die Argumente, die ich bringe. Die müssen überprüfbar sein. Es muss ein Sachstand, wenn es einen gibt, der muss korrekt dargestellt werden und so weiter und so fort. Das sind so die klassischen Rationalitätskriterien der Wissenschaft. Das ist selten etwas, was die tiefe Überzeugungsebene wirklich verändert. Auch das ist möglich. Was allerdings schon durchaus gar nicht so selten passiert, ist, dass man einsteigt mit einer moralischen Intuition, zum Beispiel einer Ablehnung. Also intuitiv findet man etwas einfach irgendwie unangenehm. Ich darf mal ein Beispiel nennen. Mhm. Als ich ganz junge Studentin war, haben mich viele damals auch noch sehr neue Technologien der Reproduktionsmedizin irgendwie ein bisschen abgestoßen auf dieser sehr intuitiven Ebene. Und je mehr ich mich dann im Rahmen ethischer Analysen mit diesen Technologien beschäftigt habe, mit den Gründen, die dafür sprechen, sie einzusetzen, aber auch mit den Gründen, die dagegen sprechen, mit dem Sachstand, also was macht diese Technologie, wie funktioniert die tatsächlich, was wären gesellschaftliche Auswirkungen, wenn man eine solche Technologie einführt, ist die schon irgendwo eingeführt, was ist dort passiert, also all diese Fragen, die man dann stellt, da ist diese Ablehnung wirklich verschwunden. Also diese moralische Intuition ist durch die ethische Analyse ein Stück weit verschwunden und ich habe, glaube ich, ein in der Hinsicht differenzierteres Bild gekriegt, was nicht heißt, dass ich alles da richtig finde inzwischen, aber meine Position ist wenig gefärbt durch meine ursprüngliche Meinung. Vielleicht kann man das so sagen.
Aber man könnte ja sagen, dass sich dann quasi Ihre Meinung auch geändert hat im Laufe dieser Positionsbildung, die Sie sich neu gebildet haben. Also sozusagen am Ende ist es dann doch wieder in der Ethikerin oder dem Ethiker eine Übereinstimmung von Meinung und ethischer Position. Es ist einfach eine gut begründete, sehr gut durchdachte, kluge Meinung.
Ja, aber ich würde eben immer nicht Meinung sagen wollen, weil ich die Definition der Meinung eben als nicht einem langen Überlegungsprozess und einer langen Analyse entspringend verstehe. Aber das ist ein bisschen eine Definitionsfrage. Das ist ja in vielen Bereichen so. Das ist ja nicht etwas, was jetzt spezifisch für die Ethik wäre, sondern das ist mit politischen Positionen ganz genauso. Das ist mit oft unseren Ursprungsüberzeugungen, die wir einfach unhinterfragt haben, bevor wir uns mit einem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Und nach einer intensiven Auseinandersetzung, das muss keine ethische Auseinandersetzung sein, es kann eine andere Form der Analyse oder des sich Befassens, sich Versenkens sein, es kann erfahrungsgesättigt sein. Kann man dann mit einer anderen Meinung oder Position oder Haltung oder auch Empfindung enden? Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich betone den Prozess deswegen, weil er ein wissenschaftlicher Prozess ist. Aber das heißt nicht, dass das der einzige Prozess wäre, bei dem man diese Art von Veränderung erkennen kann. Ich glaube, das kennen viele Menschen auch einfach Erfahrungswerte können. Also ich glaube, mit 20 sieht man viele Dinge beispielsweise einfach anders als mit 50 zum Beispiel.
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Jetzt biege ich mal wieder in die Straße ein, sagen, warum ich oder wie ich dazu kam, das zu fragen zu unserem Thema Tod und Sinn des Lebens. Ich hatte ja schon gesagt, dass Sie am Anfang der Corona-Pandemie dann gerade in dieses Amt gekommen sind, Ethikratsvorsitzende, und dann wollten ganz viele was von Ihnen, ja, berechtigterweise, weil dafür gibt's ja das Gremium auch, dass man eben in so schwierigen Fragen Orientierung findet. Aber gleichzeitig, als ich mich jetzt auf heute vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, dann merkt man sicherlich auch, dass die Sachen, die man jetzt sagt, die man natürlich, wie Sie jetzt beschrieben haben, sehr wohl abgewogen hat, der man gute Begründung hat dafür, dass man das sagt, aber dass die eben, es sind ja trotzdem letztendlich die eigenen Positionsbestimmungen, die man gefunden hat. Natürlich vielleicht auch in dem Gremium, aber die sind so, die Leute warten drauf, die sind so bedeutend, dass da letztendlich dann Entscheidungen auch nachgetroffen werden, eventuell eben auch.
Ja,
in
da
der
muss
Pandemie.
Ich widersprechen.
Widersprechen Sie
eigene
gleich.
Positionsbestimmungen haben keine Rolle gespielt, weil wir ein kollektives Gremium sind. Also es ist ganz wichtig zu betonen, ich war die Vorsitzende, und die Rolle der Vorsitzenden ist es, nach außen das Gremium zu vertreten und nach innen zusammenzuhalten, zu moderieren, den Prozess zu strukturieren und so weiter und so fort. Aber inhaltlich hat die Vorsitzende eine Stimme, genau wie alle anderen auch. Und die Arbeit ist kollektiv. Und meine Rolle war es dann, die Positionierungen des Ethikrats, die Positionen des Ethikrats in die Öffentlichkeit zu tragen. Möglichst verständlich, weil das oft sehr komplexe und lange Positionen sind. Und ich hatte 20 Sekunden oder anderthalb Minuten in verschiedenen medialen Formaten. Und natürlich spreche ich da dann als Person und sage dann auch ich. Aber die Position waren die des Ethikrates und wir waren 24 Mitglieder. Und manchmal waren wir uns ja auch nicht einig, also da gab es eine Pluralität, aber die meisten Positionen des Ethikrates waren tatsächlich einstimmig. Und ich habe versucht, die zu übersetzen in die Öffentlichkeit, das war meine Rolle. Finde es aber wirklich sehr wichtig, das einmal von meiner Person ganz Stück weit wegzunehmen. Das ist auch eine repräsentative Funktion, die man da hat. Und ich war tatsächlich die Einzige, die nicht im eigenen Recht sprechen konnte. Also die Ethikratsmitglieder konnten, das war dann auch die Vereinbarung, natürlich auch noch in der Öffentlichkeit eine Position vortragen, die beispielsweise von der Position des Ethikrates abweicht. Das ist ja völlig klar, dass das geht. Aber bei mir mit der Vorsitzenden haben wir dann irgendwann entschieden, das ist zu verwirrend. Also wenn du jetzt auch noch als Medizinethikerin, die vielleicht zu bestimmten Dingen auch fachlich eine eigene Position hat, weil sie schon zu dem Thema seit 10 Jahren arbeitet. Wenn du das jetzt auch noch in die Öffentlichkeit trägst, dann wird's wirklich wild. Du machst jetzt einfach Ethikratsposition. Und da muss ich dazu sagen, in den meisten Fällen hat sich das recht intensiv durchaus gedeckt mit meinen Positionen, aber nicht in allen. Nur das war nicht mein Job, darauf hinzuweisen. Dann und ein bisschen betrübt mich das, dass diese, also das doch so sehr stark das auf eine Position oder eine Person dann eng geführt wird. Aber das ist eben der medialen,
das ist
der heutigen medialen Wirklichkeit zu verdanken. Und ich bin ja, also ich bin ja unheimlich dankbar dafür, dass ich einen Beitrag leisten durfte, meine Kolleginnen und Kollegen auch. Aber ich möchte wirklich betonen, dass das ein kollektives, gemeinsames Arbeiten war und nicht irgendwie Büchs hat sich mal was überlegt.
Aber hat man denn dann in dem Gremium diese Last der Verantwortung, die ja, ich denke jetzt zum Beispiel an so eine Frage wie die Triage-Frage, die Sie ja auch in Ihrer Arbeit schon vorher, wie ich gelesen habe, bearbeitet hatten, also wo es letztendlich ja eine, wenn man wirklich anhand von so entwickelten Leitlinien dann Entscheidungen getroffen werden, es ja auch um Leben und Tod geht, hat man dann überhaupt in der Situation die Möglichkeit gehabt, die Schwere dieser Verantwortung von sowas zu spüren, oder war man da so?
Natürlich, also man, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, das stand uns allen vor Augen. Gerade das, was wir zur Triage ganz früh gesagt haben, war während des ersten Lockdowns. Das war noch vor meiner Leitung. Das war noch unter meinem Vorgänger, Peter Dabrock. Und da gab es so eine kleine Schreibgruppe, da war ich auch dabei. Und wir haben einfach 8-stündige Zoom-Sitzungen gehabt und wirklich jedes Wort umgedreht. Das werde ich nie vergessen, die Zeit. Also ich glaube, viele, die in der Zeit sich bemüht haben, das zu greifen und zu fassen, erinnern das als eine Zeit, in der einem, glaube ich, sehr vor Augen stand, und das ging ja lange so weiter, dass das sehr verantwortungsvolle Überlegungen sind. Gleichzeitig gab es dazu tatsächlich auch nichts. Also Triage ganz speziell, ich habe nachgeschaut, was es an, das ist ein klassisches medizinethisches Thema und es gibt ganz viel Literatur, aber es gab keine Leitlinien. Die gab es nicht, die wurden dann auch ad hoc sehr schnell entwickelt. Wir vom Ethikrat haben etwas gesagt und wir haben dann ja auch, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre später nochmal eine öffentliche Veranstaltung gemacht und ganz viele Expertinnen und Experten eingeladen und nochmal drauf geschaut, uns auch mit der Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht beschäftigt zur Triage-Leitlinie, die entwickelt wurde von den medizinischen Fachgesellschaften. Also das war ja alles immer sehr intensiv in Bewegung. Aber diese Verantwortung natürlich, also das ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Arbeiten.
Sie sind ja
allerdings,
auch,
wenn ich das auch noch sagen darf, viele von uns, mich eingeschlossen, beraten auch im Alltagsberuf in sehr, sehr herausfordernden Situationen. Ich bin ja noch in der klinischen Ethikberatung jedenfalls teilweise tätig und habe das lange gemacht. Also wo man wirklich an Sterbebetten, an Krankenbetten sitzt, wo man berät bei schwierigen herausfordernden Entscheidungssituationen, wo es um Leben und um Tod gehen kann. Und ein Stück weit ist man deswegen auch gewohnt, dass man das aus einer professionellen Haltung macht. Also das bedeutet, eine Empathie bewahren, ein Verständnis von der Verantwortung, von der Tragweite einer Entscheidung bewahren, aber gleichzeitig natürlich das auch ein Stück weit mit einer Distanz versehen können. Denn sonst könnte man gar nicht arbeiten in so einer Situation.
Gerade zum Anfang der Corona-Pandemie, als man ja noch weniger wusste als im Laufe der Zeit, hat man immer ein bisschen mehr verstanden, hatten ja viele Leute auch große Angst. Können Sie sich noch erinnern, hatten Sie auch Angst und oder hat diese Arbeit Sie quasi eigentlich davon, Ihnen gar nicht die Möglichkeit gelassen, Angst zu haben, weil Sie sich einfach ganz auf die Arbeit konzentrieren mussten?
Das ist auch eine sehr interessante Frage. Natürlich hatte ich also fürchterliche Angst. Ich habe Kinder, ich habe Eltern, also so wie viele habe ich Menschen, die ich liebe und die auch verletzlich sind. Und man wusste ja, also initial insbesondere war wirklich sehr, sehr viel unklar. Und mit jeder Variante kam man wieder sozusagen, wurde man ja ein Stück weit zurückgeworfen, was sozusagen was den Kenntnisstand anbelangt. Also da waren schon viele Momente, die sehr angstbesetzt waren, auch bei mir. Gleichzeitig erinnere ich das als eine Zeit, in der wirklich 24 Stunden am Tag die Arbeit. Also das war die intensivste Arbeitszeit meines Lebens. Weil man las jede Studie, jede Information auf allen Kanälen. Wir haben uns in der Medizinethik sehr schnell global vernetzt. Das haben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemacht, weil wir bestehende Netzwerke hatten und haben uns einfach ausgetauscht mit den Schweizern, mit den Kanadiern, was weiß ich. Was macht ihr? Was gibt's bei euch? Habt ihr schon irgendwelche Leitlinien? Wie geht ihr damit um? Also sehr, sehr schnell hat man versucht, sozusagen die üblichen Strategien, mit denen man an herausfordernde Situationen herangeht, auf diese ganz, ganz außergewöhnliche Situation anzuwenden. Und also das war schon sehr intensiv und ein Stück weit, das habe ich ja gerade beschrieben, das kennen, glaube ich, viele Menschen, die Berufe haben, die sie auch mal in Extremsituationen führen. Sehr viel mehr noch als unser einer. Die wissen, dass man dann einfach, man muss eine gewisse Professionalität bewahren. Das geht ja gar nicht anders. Und die bedeutet, man sollte die Emotionen schon noch spüren und sie nicht abspalten. Das ist immer ein bisschen gefährlich, weil es die Urteilskraft mindern kann. Aber man muss sie in einer professionellen Distanz halten. Und es gibt nichts, was die professionelle Distanz so gut befördert wie ein intensives Arbeiten und sich austauschen. Weil sonst, also so sozusagen, man hat immer mal auch einen Panikmoment als Mutter oder als Tochter oder eben als Mensch in einer bedrohlichen Situation. Und immer wieder mal natürlich, aber in Unsicherheit, das ist vollkommen menschlich. Aber in der Tat ist dann die insbesondere bei uns ja auch sehr sachstandsorientierte, sehr rationalitätskriterienorientierte, habe ich ja gerade erwähnt, diese Art von Auseinandersetzung mit einem Problem, die ist in der Lage, diese Professionalität doch sehr gut zu bewahren.
Wenn man so von außen betrachtet, wie Sie quasi dann in der Zeit kommuniziert haben und wie Sie ja auch angefeindet wurden, also würde ich jetzt einfach mal meinen Worten sagen, dann bildet sich so das Bild aber auch von jemandem, der furchtlos ist. Also ist das nur so ein...
Das ist wirklich, ich bin nicht furchtlos. Aber schauen Sie, wenn ich hatte ein Amt, ich hatte eine Aufgabe, ich habe eine tiefe Verpflichtung gespürt. Ich hatte ein Amt, das zufällig, weil ich das jetzt ausgefüllt habe, von jemandem bekleidet wurde, die sich tatsächlich mit diesen Fragen professionell schon relativ lange beschäftigt hat. Ich habe mich tatsächlich, also ich habe meinen Magister geschrieben, vor langer, langer Zeit über Fragen der Gerechtigkeit im Gesundheitswesen, Verteilungsfragen, also wer kriegt das letzte Beatmungsgerät? Das sind Gedankenspiele, mit denen sich Philosophen damals beschäftigt haben. Ich habe vor gut 10 Jahren, bald 15, mal ein Buchkapitel geschrieben über Solidarität in der Pandemie, Beispiel Schweinegrippe. Also ich war wirklich, und das war Zufall, dass ich nun die Person war, die den Ethikrat da gerade führte. Das ergab sich eben so. Aber ich war eingedacht in die Struktur dieser Fragen. Und das hilft natürlich. Das heißt, deswegen waren wir, und das, ich weiß Gott nicht die Einzige, aber deswegen waren wir sprachfähig zu einer Zeit, zu der, glaube ich, sehr viele Menschen nicht sprachfähig waren. Und das ist dann etwas, da hat man dann die Pflicht, das nach außen zu tragen. Und das, wenn man um Orientierung gebeten wird, dann auch die Orientierung, die man gemeinsam erarbeitet hat, zu kommunizieren. Und das bringt ja nichts, wenn ich mich dann vor eine Kamera stelle und irgendwie ängstlich bin. Ich habe versucht, auch Empathie einfließen zu lassen und darauf hinzuweisen, welche Extremsituationen wir da alle gerade gemeinsam durchleben. Das habe ich schon hier und da tatsächlich auch so formuliert. Aber nochmal, in 20 Sekunden im O-Ton oder in 2 Minuten Interview ist das nicht die Ebene, um die es primär geht. Da geht es dann ganz konkret um, was weiß ich, Priorisierung von Impfstoffen, von knappen Impfstoffen oder solchen Dingen oder Impfpflicht oder sowas. Und da muss man das Thema besprechen. Aber also furchtlos, furchtlos bin ich wirklich nicht.
Aber Sie haben jetzt mehrmals das Wort Pflicht gesagt. Das ist ja auch schon eine ethische Position, Pflichtethik. Also das ist auch was, was Sie, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich darüber gelesen habe, wie Sie sich so positionieren, ja etwas, was Ihnen auch ethisch nicht fernsteht, auch was Sie in Ihrem Leben als wichtig ansehen. Also es war auch eine Pflicht. Nicht nur was Sie gerne machen wollten, sondern Sie haben auch gespürt, das ist eine Pflicht, das habe ich jetzt zu tun.
Ja, ich habe auch, das will ich ganz offen sagen, nicht zu Beginn, aber Sie haben Anfeindungen erwähnt und das war, so wie für viele andere auch, teilweise sehr, sehr unangenehm. Ich habe Momente gehabt eines tiefen Zweifels, ob ich das mir und Menschen, für die ich verantwortlich bin, eigentlich weiter antun kann. Und bei mir schlägt immer die Pflicht durch. Und das ist gar nicht so eine ethische Position, die ich mir erarbeitet habe. Da sind wir wieder auf der Ebene sozusagen moralischer Überzeugung. Ich habe da so eine Bürgerpflicht gespürt, gedacht, du hast was gelernt, du bist in der Form ausgebildet, kannst offensichtlich was kommunizieren und vor allem hast du ein Amt und dann hast du das jetzt gefälligst zu machen. Also das war mein innerer Dialog, den ich durchaus auch hier und da hinterfragt habe, aber der hat immer gewonnen.
Da hätte ich nämlich jetzt gleich nachgefragt. Sie haben jetzt gesagt Bürgerpflicht, weil ich hätte mich jetzt gefragt, wem gegenüber eigentlich die Pflicht? Der Bürgerpflicht hört sich jetzt an, so die Pflicht gegenüber dem Staat. Man könnte mal sagen, warum? Weil der Staat eben irgendwie schon in unserem Leben für uns gesorgt hat und uns etwas zur Verfügung stellt, dann haben wir die Pflicht, etwas zurückzugeben. Religiöse Menschen würden vielleicht sagen, sie haben die Pflicht vor Gott oder ich weiß nicht, man kann ganz viele unterschiedliche Begründungen für so eine Pflicht anführen. Was würden Sie denn sagen, gegen wen gegenüber haben Sie die Pflicht
verspürt? Ja, nicht gegenüber dem Staat, das ist ganz interessant, obwohl natürlich Adressat der Empfehlung des Ethikrates staatliche Institutionen und Organe waren und sind. Und ich sehr viel auch außerhalb noch meiner Ethikratstätigkeit durchaus beraten habe auf der Ebene. Mein inneres Pflichtgefühl ist gegenüber, ich kann es nicht besser formulieren, der Allgemeinheit oder dem Gemeinwohl, uns allen. Ich bin ja auch Solidaritätsforscherin, das heißt, ich habe mich sehr intensiv mit unterschiedlichen Gemeinschaften beschäftigt und die, der gegenüber ich in dieser Rolle eine Verpflichtung gespürt habe, das sind tatsächlich wir alle und nicht staatliche Organe. Das ist sehr schwer zu beschreiben, weil das wirklich auf der Gefühlsebene letztlich stattfindet. Da haben Sie ja völlig recht, diese Verpflichtung ist so etwas, was ganz tief verankert ist, wenn man sie spürt und wo man sich auch gar nicht aussuchen kann, dass man die hat, beziehungsweise wem gegenüber oder welcher Entität gegenüber man sie tatsächlich am stärksten verspürt, aber das ist das bei mir so. Das ist so ein Wir, das ich da im Blick hatte und habe.
Religiös wird man ja meistens, weil man religiös sozialisiert wurde. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber so ist der Regelfall. Ist es bei Ihnen auch so, dass Ihnen das so mitgegeben wurde in Ihrer Erziehung oder haben Sie noch eine andere Idee, woher das kommt? Weil ich meine, es ist ja es gibt vielleicht viele Leute, die das empfinden, aber es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man sich der Allgemeinheit gegenüber zutiefst verpflichtet fühlt.
Ja, das kommt ganz sicher. Natürlich ist das familiär geprägt, da bin ich mir sehr sicher. Also das ist sicherlich der wesentliche Ursprung. Vieles davon entsteht im Laufe des Lebens. Also ich habe einfach immer so eine relativ enorme Dankbarkeit, die bei mir eine große Rolle spielt, weil ich einfach sehr viel Gutes in meinem Leben erfahren durfte. Ich habe auch schlimme Dinge erlebt, aber ich habe eben sehr viel Gutes in meinem Leben erfahren dürfen. Ich habe wundervolle Menschen getroffen, eben eine wundervolle Familie, wundervollen Mann, wundervolle Kinder, wundervolle Familie, Freunde, und bin zutiefst dankbar für all das, was ich habe. Und diese Dankbarkeit richtet sich eben auf dieses Wir. Und da kommt dann ein bisschen die Solidaritätsforschung, mit der ich mich 10, 15 Jahre beschäftigt habe, ins Spiel, weil ich eben natürlich auch intellektuell durchdrungen habe und mir die ganzen Studien dazu angeschaut habe, wie sehr interdependent wir sind, wie sehr wir alle voneinander abhängen, von diesem Gemeinwohl. Es ist sehr gut untersucht. Ich falle in eine bestimmte Kategorie von Überzeugung, was das anbelangt. Das wird nicht von allen geteilt, muss es ja auch gar nicht. Menschen sehen das unterschiedlich. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, haben Sie ja erwähnt. Und ich gehöre eben zu denjenigen, die sehr stark denken auf diese kollektive, gegenseitige Abhängigkeit, die wir haben. Und da können wir jetzt intellektuell drüber sprechen. Wir können über Verletzlichkeit sprechen, die Conditio Humana und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages senkt sich das ja in einen ein, sozusagen, und ist dann das Fundament der eigenen Weltsicht, die man letztlich hat.
Ja, es ist bemerkenswert für mich, weil ich so Theologe aus einer religionstheologisch denkenden Richtung komme. Also Religion ist für mich der Zentralbegriff, nicht Gott. Und wenn man versucht, Religion zu verstehen, dann kommen ganz viele ja auch über die Gefühle. Und Dankbarkeit ist so eines der klassischen Gefühle, dass man sagt, gegen wem gegenüber ist man eigentlich dankbar? Ja, könnte man sagen, der Allgemeinheit, aber letztendlich hängt es ja auch viel von Glück oder von Schicksal oder was auch immer ab, von dem, was man mitbekommen hat, von wem oder was auch immer. Man weiß es ja nicht. Und dann ist es natürlich das Einfallstor für Religion. Man kann das natürlich auch ablehnen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben, aber gleichzeitig ist es dann schwer zu bestimmen, was das eigentlich ist.
Ja, das sind die Quellen der moralischen Überzeugung, und die sind ein Stück weit kontingent, in der Tat, würde man ja sagen. Also auch fast ein bisschen zufällig, je nachdem, welche Wechselfälle des Lebens man erlebt, wen man trifft, wie man aufwächst, was einem zustößt, welche Ressourcen man mitgegeben hat. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Ich habe eine glückliche, letztlich behütete Kindheit gehabt in einem bildungsbürgerlichen Haus. Also das ist ein enormes Privileg.
Sind Sie denn auch religiös sozialisiert worden?
Ich bin aufgewachsen in einer außergewöhnlich schönen katholischen Gemeinde und habe das volle Programm erlebt in einer, glaube ich, für damalige Zeiten wirklich, also ich sage das jetzt sehr ins Unreine, aber ich glaube, das ist gar nicht falsch, sehr modernen Art und Weise. Also sehr früh gab es eine Hinwendung. Also es war ein sehr wertschätzender, sehr offener Raum. Es war sehr hierarchiearm in dieser Gemeinde, was nicht unbedingt damals der Standard war. Und ich habe das als schön und bereichernd empfunden. Also die Sozialisation hat mich durchaus auch geprägt. Also das ist sicherlich auch einer der Ursprünge, in denen ich Gemeinschaft sehr positiv erfahren habe. Gleichzeitig bin ich nicht besonders religiös.
Hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass Sie sich da, oder hatten Sie das schon immer? Sie haben sozusagen die katholische Gemeinde als, sage ich jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, schönen Ort, in dem man was erleben kann, was positiv ist, verstanden, aber mit dem Reden von Gott, sage ich jetzt mal, etwas in die Tüte hineingesprochen, damit konnten Sie gar nichts anfangen.
Naja, also das ist ja auch, wenn man dann sich der Philosophie sehr früh zuneigt, eine intellektuelle Auseinandersetzung, die ich immer sehr fruchtbar fand. Also das würde ich so eigentlich nicht sagen.
Aber es geht ja um den Tod, und deswegen würde ich jetzt trotzdem nochmal versuchen, der anderen Seite nicht das Gleiche, aber was Ähnliches zu fragen. So, können Sie denn mit so Vorstellungen von Hoffnung über den Tod hinaus was anfangen?
Ja, also ich bin durch verschiedene, tatsächlich eher philosophische Schulen, was das anbelangt, geprägt, und da ist auch was sehr Existenzialistisches. Also das ist schon eine starke Hinwendung auf das Hier und Jetzt und eine sehr starke nicht unbedingt Gegenwartsbezogenheit, aber schon eine Konzentration auf das Leben. Durchaus, aber es gibt verschiedene Vorstellungen, denen ich da sehr viel abgewinnen kann. Das ist aber interessanterweise tatsächlich etwas, womit ich mich nicht so besonders intensiv beschäftige. Das mag auch ein bisschen eine Deformation professionell sein, wenn man im Bereich des Gesundheitswesens an einer großen Uniklinik angeschlossen, immer wieder tatsächlich auch mit dem ganz konkreten Kontext Tod und Sterben zu tun hat, Krankheit. Das befördert, und das weiß ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht in der Ethik sind, sondern die Intensivmediziner sind oder Palliativmedizinerinnen oder einfach in diesem Bereich sehr stark unterwegs sind. Da entsteht eine durchaus intensive Hinwendung auf das Leben jetzt und hier. Das so gut wie möglich zu leben, so viel wie möglich hier und jetzt zu machen und so wenig wie möglich zu vertagen, wenn sie so wollen. Und das ist etwas, was mich tatsächlich relativ stark eher antreibt.
Ich versuche nur, das ist das mit dem Existenzialistischen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also das ist ja eher quasi das Gegenteil von der Hoffnung auf dein Leben nach
genau,
dem Tod.
Deswegen habe ich das auch erwähnt, weil das durchaus, ich sehe da, also das, da habe ich in mir eine gewisse Spannung, die ja auch, glaube ich, viele Menschen haben, also die wenigsten, auch wenn sie es aufschreiben, gerade in unseren wissenschaftlichen Professionen, sind sozusagen auf der innersten emotionalen Ebene einer ganz speziellen Philosophie verhaftet. Es gibt eben unterschiedliche Prägungen, also jedenfalls ist das bei mir so. Und da ist die existenzialistische schon auch sehr wichtig. Also die ist tatsächlich, die ist durchaus prägend.
Nicht der Ursprung, aber zumindest einer der gedanklichen Ursprünge derjenigen, die sich dann später als Existenzialisten bezeichnet wurden, ist ja Heidegger. Und Heidegger hat dem Tod gerade eine wahnsinnig außergewöhnliche Rolle in seiner Philosophie zugesprochen, hat gesagt, letztendlich ist unsere Endlichkeit, jetzt mal in meinen Worten und ohne Heidegger Worte gesagt, ist letztendlich unsere Endlichkeit und unser Bewusstsein von Endlichkeit ausschlaggebend dafür, wie wir uns selbst bestimmen, wie wir uns selbst verstehen, was wir wichtig finden im Leben, könnte man auch sagen. Wenn Sie dem, können Sie diesem, sagen, das kommt ja dann bei vielen Existenzialisten auch in abgewandelter Form vor, können Sie dem was abgewinnen?
Naja, also ich bin keine Heideggerianerin, aber diese Grundidee, dass der Tod essentiell ist für letztlich das, was uns als Menschen ausmacht, das ist ja in der Philosophie tatsächlich immer wieder. Also das ist in der Antike schon verhandelt worden und ist etwas, das glaube ich, also das dem stimme ich intensivst zu tatsächlich. Aber da enden dann auch die Bezüge zum Existenzialismus, weil mir das zu starke dann wiederum verhaftet sein in der Auseinandersetzung mit dem Tod, gar der Ablehnung jeglicher darüber hinausweisender Momente, das war mir immer wiederum zu stark. Aber diese Idee, dass eben die Endlichkeit uns als Menschen formt, also eben tatsächlich, das ist eine der fundamentalen Verletzlichkeiten, die wir nun mal einfach haben. Und das ist etwas, womit wir umgehen, auch in unserem Alltagsleben und was uns alle vereint, ja letztlich auch, also was ein genuin gemeinsames Moment ist, dass wir alle gemeinsam haben ein Bewusstsein unseres Todes und unserer Endlichkeit. Also das, ja, sehr.
Heidegger hat ja dann die Angst vor dem Tod quasi so positiv umgeformt, aber er hat gesagt, das ist was Positives, das bringt uns erst in die Eigentlichkeit herein, aber das kann man jetzt mal beiseite lassen. Angst vor dem Tod, kennen Sie das? Würden Sie dem und könnten Sie dem etwas Positives abgewinnen? Also so ähnlich wie Heidegger, dass gerade wenn wir uns eben, weil wir die Angst spüren, dann wird uns die Endlichkeit bewusst und wir treffen vielleicht bessere Entscheidungen oder sind klarer im Kopf. Oder wir sagen, nee, eigentlich ist es doch etwas, was man lieber zur Seite machen sollte im normalen Alltag, weil es uns dann doch, ja, eben zu sehr unter Stress setzt oder wie auch immer man es beschreiben möchte.
Naja, sowohl als auch, möchte ich fast sagen. Also eben eine kontinuierliche oder ständige Beschäftigung mit dem Tod kann auch etwas sehr Destruktives haben, natürlich. Kann Ängstlichkeiten verstärken, nihilistische Tendenzen, also ist alles sowieso sinnlos, weil es ja endet und so. Also das wissen Sie ja auch diese philosophischen Strömungen gibt es ja zum Teil. Also das glaube ich, da gibt also beides eben. Ein Bewusstsein von der Endlichkeit führt natürlich, und das ist ja fast schon so ein Allgemeinplatz, führt oder konzentriert das Denken darauf, dass wir jetzt ein Leben zu gestalten haben und dass wir das vielleicht tun sollten. Aber das zu etwas werden zu lassen, was mich jeden Tag unter Druck setzt, ist, glaube ich, eine Übersteigerung dieses, also auf der lebenspraktischen Ebene jetzt eine Übersteigerung dieses Gedankens. Also da so ein Maß zu finden. Ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit tatsächlich mal wieder mit der Stoa. Also diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Gedanken, sozusagen Gefühle, Ängste, Emotionen zu nutzen, auch ein Stück weit, und sagen, sich zu ihnen extern zu verhalten, ohne ihre Bedeutung abwerten zu wollen und eine maßvolle Haltung dazu zu entwickeln. Ich glaube, das ist gerade mit Blick auf unsere Beschäftigung mit dem Tod sehr hilfreich. Wenn man Kinder kriegt, wenn man Kindern Todesfälle erklären muss, wenn Kinder einem diese Fragen stellen, die man sich selber auch irgendwann mal als Kind gestellt hat. Also was ist denn jetzt der Tod? Und Mama, wirst du irgendwann sterben? Und was ist denn jetzt mit der Uroma, die gestorben ist und so? Dann muss man ja wieder, dann beginnt man sich ja wieder neu, hat man neue Gründe, sich im Alltagsleben sehr konkret mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und das waren für mich immer Momente, in denen auch Ängste wieder sozusagen etwas stärker, weil ich die durch meine professionelle Arbeit und Haltung, glaube ich, ein Stück weit vielleicht deutlich mehr als Menschen, die sich damit nicht so intensiv beschäftigen, einfach auch ein Stück weit in diese professionelle Distanz gebracht habe, da ist das nochmal sehr ursprünglich aufgebrochen. Und dass da sozusagen die elterliche Haltung ist ja, das auf der einen Seite nicht abzuwerten und klein zu machen, so, das ist alles nicht so schlimm, hab keine Angst. Da habe ich mich immer darum bemüht, das nicht zu tun, sondern sehr ernst zu nehmen, eben weil die Endlichkeit ja etwas Unfassbares eigentlich ist. Das Ende der eigenen Existenz ist unfassbar. Und die Trauer um geliebte Menschen ist groß. Das ist nichts, wo ich sagen will, hab keine Angst und ne, sondern das ernst zu nehmen und in der Größe und Bedeutung versuchen, trotzdem besprechbar zu machen mit Kindern. Das hat mir sehr geholfen, mal wieder so ein bisschen nachzutarieren.
Also die Stoa, antike Philosophie, einer der großen Namen oder einer der bekannten Stoiker, Seneca, der hätte ja gerade, der nimmt dann diesen Epikursatz ja auch gerne auf, dass man sagt, naja, der Tod ist etwas, was uns in unserem Leben nicht so wirklich betrifft, weil wenn er dann da ist, dann sind wir nicht mehr da und solange wir da sind, ist der Tod für uns noch nicht da. Natürlich ein sehr egozentrischer Blick, weil das, wo uns der Tod am meisten betrifft, im Leben ist ja der Tod von anderen eigentlich nicht so sehr unserer, weil das, da stimmt der Epikursatz wahrscheinlich schon, dann sind wir nicht mehr da. Also wie auch immer, vielleicht gibt es noch ein Fortleben, aber zumindest so, wie wir es kennen, nicht.
Na, ich würde diesen Satz immer so ein bisschen, ich würde dem nicht zustimmen als eine Form von sozusagen lebensleitendem Satz, weil ich ihn in der Tat sehr selbst, also er ist in der Tat recht auf die eine Person, auf das eine Individuum bezogen. Aber es ist, wenn Sie so wollen, eine schöne Korrektur. Bei mir war das wirklich so, weil seit ich Kinder hatte, habe ich einfach Todesangst. Das ist, glaube ich, ist etwas, was viele Eltern kennen. Man hat einfach Angst davor, dass die Kinder sterben. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das ist unerträglich, der Gedanke ist unerträglich. Und als junge Mutter als junger Vater, ich habe mit meinem Ehemann darüber auch gesprochen, wie das ist, was das mit einem macht, dass man auf einmal jedes Auto ist eine Mörderwaffe. Ja, also man hat diese Szenarien im Kopf, man hat die sogenannten Near Misses, unsere Kinder sind in London geboren und viel dieses Nachdenkens ist irgendwie englisch geprägt bei mir. Und gerade so in der frühen Zeit, wenn die so mit 2, 3 anfangen rumzurennen und sich alle 10 Minuten umbringen könnten, da hat man so viele Situationen, wo was Schlimmes nicht passiert ist, aber hätte passieren können. Und das Gehirn hat ja die Angewohnheit, einem dann gerne dieses Szenario mal hinzulegen. Und da wacht man einfach schweißgebadet auf mit Todesangst. Und für sowas ist natürlich dieser Seneca-Satz dann ganz hilfreich. Oder die Seneca-Ausführung, muss man ja sagen, ist ja nicht sein Satz. Epikur. Um eben ein Stück weit zu sagen, also jetzt runterkommen. Es ist nur ein Szenario. Es ist nicht passiert. Wende dich der Tatsache zu, dass du dich gut kümmern kannst und dass du das nächste Mal vermeidest, dass diese Risikosituation entsteht und so. Also wende deine Gedanken wieder in die Gestaltung des Lebens. Das ist, glaube ich, etwas. Und das, also diesen Gedanken nehme ich eher so aus dem, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Autorinnen oder Autoren eingehen, weil das immer Aber sozusagen so der Grundgedanke, den finde ich sehr hilfreich.
Ich musste jetzt nach dem, was Sie gesagt haben, ich bin selbst auch Vater von 3 Kindern, noch an die andere Art von Todesangst denken, die man ja auch hat, wenn man Kinder hat, nämlich die, dass man selbst stirbt. Und zwar nicht nur, weil man dann weg ist, sondern weil man eben auch denkt, naja, aber eigentlich jetzt sind die ja noch klein, jetzt brauchen sie mich schon. Natürlich ist es vielleicht auch eine Selbstüberschätzung, vielleicht würden sie auch klarkommen ohne einen, aber es ist wahrscheinlich schon hilfreich für das Leben, wenn die Eltern noch am Leben sind.
Man sorgt ganz anders, also man beginnt ganz anders auch um sich selbst zu sorgen und aufzupassen, dass man, also auch im Kleinen, dass man einfach da ist. Ja, man erlebt ja, was passiert, wenn Eltern mal krank sind und kleinen Kindern und wirklich zum Beispiel nicht aufstehen können. Das hat man ja erstaunlich selten in den Zeiten, in denen, also das weiß ich, ob das die Natur hat, das ganz gut eingerichtet, dass in der Zeit irgendwie das Immunsystem so weit funktioniert, dass immer einer noch halbwegs stehen kann. Aber jeder kennt vermutlich Situationen, in denen dann beide Eltern einfach mal einen Tag lang wirklich da merkt man, oh, das ist ganz schön prekär hier alles. Also schon im Kleinen weiß man, du musst jetzt einfach da sein. Und das überträgt sich dann hier und da auch mal auf diese nächtliche Frage, die man sich stellt. Allerdings, auch das finde ich, ist etwas, was einen dann führt dazu, sehr früh eben darüber nachzudenken, wer wäre da? Wer könnte da sein? Also das sind ja, wir haben das ja nicht nur ritualisiert, sondern tatsächlich sogar verrechtlich. Also das sind ja Dinge, die wir als Gesellschaft, um jetzt mal von dieser ganz individuellen Erfahrungsebene wegzukommen, das sind wirklich fundamentale Überlegungen, die wir als Gesellschaft ausgestaltet haben. Also wir haben Möglichkeiten, testamentarisch zu verfügen, im Gesundheitswesen vorauszuverfügen, wer wann für bestimmte Dinge einspringen können soll. Und das ist, weil wir diese Erfahrung der grundsätzlichen Vulnerabilität haben und eben wissen, es gibt diese Endlichkeit und wir müssen Wege finden, das gesellschaftlich ein Stück weit aufzufangen. Also es gibt Institutionen, die dann teilweise dafür zuständig sind und so jetzt von sozusagen familiären Strukturen mal ganz abgesehen. Also ich finde das, und das hat ja auch was sehr Tröstliches, das finde ich auch sehr wichtig. Das ist eine Erfahrung, die alle vermutlich teilen, da kommen wir wieder auf das große Wir. Also ich finde es auch mal sehr spannend, wie viele Studien einem zeigen, wie viel näher wir beieinander sind, was so Grundüberzeugungen anbelangt, als vielleicht heutzutage die Wahrnehmung der öffentlichen Debatte einen manchmal glauben lassen kann. Sagen auch die Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler übrigens. Wunderbares Buch von Steffen Mau, der das auch für politische Themen sogar aufweist. Aber gerade was diese wirklich ganz ursprünglichen Elemente anbelangt, das ist etwas, das wir alle teilen. Da kann ich mit jemandem sprechen, dessen Sprache ich nicht verstehe, der völlig andere kulturelle Herkunft hat. Trotzdem hat der oder hat die wahrscheinlich die gleiche Angst um die eigenen Kinder, um sich selber. Und wie kriegt man das dann hin? Und das finde ich, das sind Angstmomente, das sind aber auch Dinge, die uns zeigen, unsere Gesellschaften funktionieren, weil sie diese Dinge strukturiert haben und Antworten darauf gefunden haben, jedenfalls teilweise, nichts Perfektes, aber immerhin. Und es sind Momente, wie ich finde, einer fundamentalen Verbundenheit und Verbindung. Und das sind auch Momente, da trete ich in Kontakt mit diesem Wir, von dem ich sprach. Hm. Ne, weil das ist ja sonst eigentlich gar nicht auszuhalten.
Darf ich ganz kurz sagen, mir fällt gerade eigentlich einer meiner Lieblingsphilosophen, die sich mit dem Tod beschäftigt haben, ein Paul Ludwig Landsberg, relativ unbekannt, jüdischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, aus Deutschland und später auch von den Nazis schrecklicherweise umgebracht worden. Und der hat aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs auch eben einen kleinen Essay geschrieben, von der Erfahrung des Todes heißt es, und wo er genau dieses Moment beschreibt, quasi die, dass wir in diesem, in der Sterblichkeit des anderen eben erkennen, der ist auch ein Mensch, und dass eben sozusagen diese Solidarität oder diese Gemeinsamkeit erfahren. Gleichzeitig beschreibt er das ja anhand des Krieges, des Ersten Weltkrieges, wo man dann ja aber sieht, oh, man erfährt zwar die Sterblichkeit des anderen, des Gegners, gegen den man kämpft, aber es führt ja leider nicht dazu, dass man aufhört, sondern man bringt sich weiter um. Deswegen ist es so, ja, ist es auch eine schöne Wunschvorstellung.
Ja, das finde ich sehr erhellend, dass Sie das sagen. Jetzt muss ich einmal Viktor Frankl zitieren, der das nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dieses unglaubliche Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, und natürlich die Klemperer-Tagebücher, die in ihrer Wucht wirklich unübertroffen sind und allen zur Lektüre sehr zu empfehlen sind. Und gerade nach den unglaublichen Zivilisationsbrüchen des Zweiten Weltkriegs, Erfahrungen in Konzentrationslagern und wirklich der fürchterlichen Bestialität, die sich da Bahn gebrochen hat. Wenn man das liest, finde ich, also ich komme aus der Lektüre solcher Schriften, dass das Menschen sind, die immer noch Ja zum Leben sagen. Ja zum Menschen sagen, die noch wieder Vertrauen fassen können. Wer bin ich mit meinem insgesamt privilegierten, guten, unbedrohten Leben? Also selbstverständlich sage ich dann Ja zum Leben. Ist ja völlig klar, wenn Menschen das können, denn das ist ja letztlich eine Entscheidung. Das führt nicht dazu, dass wir als Menschen und als kollektives Wir aufhören würden, uns zu bedrohen und zu morden und bösartig zu sein. Das sieht man ja, muss man ja nur das Fernsehen anmachen oder ins Internet schauen in der heutigen Zeit. Und das ist auch etwas, was natürlich immer uns geprägt ist. Das ist die unfassbare Zwiespältigkeit des Menschen und die auch grauenhafte Vielseitigkeit des Menschen. Aber es ist eine Entscheidung, die jeder für sich und jede für sich zu treffen hat. Und ich finde gerade die Lektüre und Auseinandersetzung mit solchen Schriften, die finde ich sehr, also ich finde, da bleibt einem gar keine andere Alternative. Das ist ja alternativlos.
Wir kommen schon langsam zum Ende. Das trotzdem, was Sie angesprochen haben, führt mich jetzt wieder zurück zur Religion, weil zum Beispiel Paul Tillich, aber auch noch andere haben auch gerade dieses trotzdem als ein Moment des religiösen Lebens beschrieben. Also das, man könnte ja auch sagen, der Christus am Kreuz ist auch eine absolute Symbolisierung des Schrecklichen, was der Mensch machen kann. Und in dem erkennt der Christ aber trotzdem, dass es irgendetwas gibt, was ihn liebt. Also sozusagen ein ganz absurdes, paradoxes Moment, wie ähnlich, so ähnlich wie dieses trotzdem, im Angesicht der schlimmsten Dinge trotzdem zu sagen. Deswegen vielleicht meine Abschlussfrage, weil ich jetzt wieder an das Religiöse gedacht habe. Wenn Sie, auch ein schönes Bild für die Religion, in den bestirnten Himmel über sich gucken, erkennen Sie dann eher, sagen, sich verbunden mit der Weite und sind Sie erhoben, also innerlich erhoben, seelisch, berührt Sie das positiv oder merken Sie eher das Gegenteil, lässt es Sie klein fühlen und sich demütig und erdrückt es Sie eher?
Ja, aus dieser Antwort können Sie das ein oder andere ableiten, was meine Quellen der Moral sind. Das ist nämlich tatsächlich, dass ich in solchen Momenten des Erhabenen, also jetzt mal kantianisch gesprochen, ich die Verbundenheit zu anderen Menschen spüre. Das ist bei mir das prägende Moment. Also weder noch, sondern da ist das Wir, das mich bewegt.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Büchs.
Ganz herzlichen Dank.
Das war über das Ende Folge 20. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Beim nächsten Mal spreche ich mit dem Spiegeljournalisten Thomas Schulz. Ist Ihnen ein Satz besonders hängen geblieben oder wollen Sie mir einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.